Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast von Modern Value Investing. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und ihr merkt schon, ich leite diese Folge ein. Und das heißt natürlich nur, dass der liebe Philipp heute gar nicht mit dabei ist. Keine Sorge, ich denke, wir haben heute trotzdem spannende Themen. Aus gegebenen Anlass lässt sich natürlich Philipp entschuldigen. Ich glaube, ihr wisst alle Bescheid. Und ich glaube, Philipp wird selber darüber berichten in der nächsten Woche. Und heute habe ich trotzdem spannende Themen mit dabei. Unter anderem gibt es natürlich erstmal allgemein ein paar Nachrichten, die ich heute mitgebracht habe. Unter anderem natürlich Apple, da kommen wir heute nicht dran vorbei. Aber es geht auch nochmal in den Wohnungssektor. Wir schauen auch nochmal auf die IPOs, die anstehen werden, sowie natürlich auch der liebe Stefan, der heute mit dabei ist. Das heißt, von der Consorsbank, der Experte, der den Markt täglich, beruflich, hauptberuflich auch beobachtet, der gibt mal sein Feedback weiter. Und ich glaube, diese Analyse, diese Einschätzung natürlich auch rückblickend und auch auf den kommenden Monat oder jetzt aktuell laufenden Monat vorausschauend, doch sehr, sehr spannend, kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Und außerdem natürlich dann noch der Ausblick. Und ich habe ein paar interessante Chancen mitgebracht, die euch eventuell interessieren könnten. Die Folge heute nicht ganz so lang wie sonst, klar. Philipps Redeanteil fällt natürlich weg, also bleibt mehr für mich. Die Folge 204, wie schon erwähnt, und da kann ich euch schon mal auf jeden Fall mitnehmen, dass es so interessante Nachrichten gab. Und zwar alle, wie ich finde, immer ein bisschen unterhaltsam, auch ein bisschen witzig, auch wenn natürlich der Hintergrund immer, da muss jeder seine eigene Meinung bilden, immer ein bisschen schwierig ist. Aber Michael O'Leary bekommt eine Torte ins Gesicht. Das ist so die jüngste Nachricht überhaupt. Also Ryanair-Chef Michael O'Leary, der schon sehr lange dieses Unternehmen leitet und auch groß gemacht hat, also sprich von der Pike auf übernommen, also als Ryanair kurz vor der Insolvenz war, hat er dieses Unternehmen übernommen. Als eigentlich sonst Analyst, als jemanden, der eher die Bücher kennt, hat sich daran gesetzt und zu Ryanair zum mit erfolgreichsten Unternehmen in Europa mit aufgebaut, zumindest im Bereich der Fluggesellschaften. Und jetzt wurde der Chef des Unternehmens von Aktivisten überrascht und hat zwei Torten. Also all das, was die Fans von Steve Aoki sich gewünscht haben, ist bei O'Leary wahr geworden. Ja, kann man nur sagen, ist natürlich immer schwierig, ja, sie sollen die größten Umweltsünder sein im Fluggeschäft und haben wohl da die schwierigsten Werte, wie auch immer, das muss jeder selber nochmal genau für sich recherchieren, trotzdem natürlich erstmal eine spannende Schlagzeile diese Woche. Seat wird eingestellt, das ist glaube ich auch etwas, was man unbedingt mal erwähnt haben werden müsste, ich kann es gar nicht glauben, als ich es gelesen hatte, also der VW-Konzern lässt die alte Marke aus Spanien, Seat, einfach ruhen. Und das ganze Thema ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen auf der Straße, er nennt sich jetzt Cupra und soll natürlich hochmotorisiert oder auch elektrisch da ein bisschen mehr Sport und ein bisschen mehr Jugend auf die Straße bringen. Ja, mal schauen, wie diese Strategie dann so aufgeht. Und Novo Nordisk startet in Großbritannien mit Wegovy. Auch das natürlich nochmal ein Grund für die Aktie, einen Freudensprung zu machen. Die Aktie auf Allzeithoch ist ausgebrochen diese Woche und natürlich nicht gerade ohne bewertet. Mittlerweile das höchst bewertete Unternehmen in Europa. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also LVMH aktuell so ein bisschen mit Trouble. Wahrscheinlich sind sie auch ein bisschen, beleidigt. Ja? Sie sind nicht mehr Erster. Also da scheint jetzt gerade Trend in eine andere Richtung zu gehen. Aber zur LVMH, und das kann ich schon mal teasern, kommen wir nachher nochmal. Unser Werbepartner heute ist die Consorsbank und die Consorsbank, wir sind ja selber mit unserem MVI-Depot sehr gern da auch dabei. Wir nutzen es sehr gern, also eigentlich nicht nur das eine Produkt des Depots, sondern eben eigentlich auch alles Mögliche. Philipp selber hat noch das Girokonto und er mag es einfach und ich finde es auch super. Es ist ein einfaches, schnelles Arbeiten auch an der Börse. Man kann natürlich zahlreiche Produkte handeln, natürlich auch Aktien, ETFs und das auch zum guten, günstigen Preis. Außerdem der Zugang, wie ich finde, immer sehr sicher, auch eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Und was man eben auch hier merkt an solchen Brokern, dass es einfach auch schneller geht, wenn man zum Beispiel eine Dividende bekommt. Ja, da gibt es ja einen Stichtag, einen Zahltag, die nennen wir ja auch immer im Ausblick. Und da sollte es jetzt nicht allzu lange dauern. Und das kann durchaus bei anderen wiederum sehr lange dauern, bis da mal was drinsteht, wann das Geld gut geschrieben wird, wann dann auch, ja, dann auch in der Postbox was auftaucht. Und das geht bei der Consorsbank sehr, sehr schnell. Und das gefällt mir persönlich auch immer sehr gut, weil man eben auch up-to-date ist und natürlich auch eher planen kann mit dem, was man erhält. Das Handeln geht sehr einfach, natürlich über Web und App. Und der liebe Stefan von der Consorsbank, der das ganze Thema Investments natürlich auch mit betreut. Der hat uns heute wieder mal eine Sprachnachricht geschickt und die würde ich euch jetzt hier einmal vorspielen. Einfach schon aufgrund dessen, weil er viel tiefer in dem Thema drin ist, nochmal also auch die Märkte hauptberuflich beobachtet, da aus einem ganz anderen Blickwinkel rangeht, als wir das können und deswegen hier mal seine Meinung zum aktuellen Markt. Viel Spaß.
Ja, hallo zusammen. Was für einen spannenden Monat August haben wir gerade hinter uns. In den USA haben die Renditen von 10-jährigen Staatsanleihen mit fast 4,35% ihr höchstes Niveau seit der Finanzkrise erreicht und in der Folge ist der S&P zwischenzeitlich um mehr als 5% gefallen. Warum? Weil gute Konjunkturnachrichten oder gute Konjunkturaussichten dann irgendwie schlechte Nachrichten für die Märkte waren, einfach weil man gedacht hat oder befürchtet hat, dass bei einer starken Konjunktur die Fed die Zinsen länger hochhalten muss, eventuell vielleicht sogar weiter erhöhen muss. Und das hat den Märkten einfach gerade bei den Aktien nicht wirklich gut getan. Die Stimmung hat sich dann ganz, ganz schnell letzte Woche gedreht. Wir haben Arbeitsmarktzahlen gesehen und auch Konsumentenvertrauen in den USA, beides eher schwächer. Und das hat dann dazu geführt, dass die Zinsen ein gutes Stück zurückgekommen sind, weil man schon gedacht hat, hey, der Arbeitsmarkt kühlt sich ab. Das heißt, die Fed kann dann vielleicht doch mit den Zinserhöhungen aufhören, kann die Zinsen auf Sicht vielleicht sogar senken. Auch in Jackson Hole gab es diesbezüglich Äußerungen. In der Folge eine starke Erholung, insbesondere wieder bei den großen Technologieaktien. Gerade die sogenannten Fang-Stocks, also Meta, Amazon etc. pp. Zwischen 2% und 8% die Woche fester im Schnitt, immerhin plus 5%. Der Monat für den S&P dann aber trotzdem noch leicht schwächer, knapp 1,5% verloren. Ja, und die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommen wir ja in den September und der September ist ja traditionell einer der schlechtesten Börsenmonate. Und die ganze Sache wird eigentlich noch viel schlimmer, wenn wir uns überlegen, dass wir im dritten Jahr des amerikanischen Präsidentschaftszyklus sind. Im Schnitt seit 1928 hat der S&P in einem solchen September über 1% verloren und es gab halt auch nur 39% positive September quasi in diesem Kontext. Also von der Saisonalität her sieht es jetzt wirklich nicht so gut aus. Das Schöne ist, keine Regel ohne Ausnahme. Und zwar ist es interessanterweise so, dass wenn wir ein positives Jahr hatten bis in den August, dann einen negativen August, dann wird diese September-Regel in der Vergangenheit immer ausgehebelt und da hatten wir dann im Schnitt tatsächlich einen positiven September mit fast 3% Kursgewinn und auch einen weiter freundlichen Jahresverlauf. Also die Bullen unter euch können daraus sicherlich noch mal ein kleines bisschen Hoffnung ziehen. Von der Markteinschätzung bleiben wir, zumindest was US-Aktien angeht, trotzdem weiter vorsichtig. Wir sind hier weiter neutral, gerade einfach auch, weil uns die Bewertung, insbesondere von den großen Technologietiteln, nach wie vor zu ambitioniert erscheint. Wir mögen hier weiter eigentlich eher Europa, hier gerade auch Großbritannien, aber insbesondere auch Emerging Markets. Und Stichwort Emerging Markets, da wird ja immer viel über China gesprochen, die Erholung da zurzeit ja weiter, ich sag mal, enttäuschend. Die Regierung kommt weiterhin nicht so wirklich nach vorne mit stützenden Konjunkturmaßnahmen. Da wird viel Stückwerk verrichtet zurzeit, hier und da immer kleine Ankündigungen, aber noch nichts wirklich Großes. Das belastet den Markt weiterhin. Da sollte man sehr selektiv sein und sich auf Sektoren konzentrieren, die wirklich auch schon davon profitieren, von dem, was bis jetzt angekündigt wurde. Technologie könnte da durchaus auch in China zumindest wieder interessant sein. Was ich aber viel spannender finde zurzeit, ist Mexiko. Mexiko ist ein Markt, der bei vielen noch so komplett unterm Radar läuft, allerdings dieses Jahr sich auch schon sehr, sehr gut entwickelt hat. Warum? Einfach weil wir jetzt aufgrund dieser neuen geopolitischen Situation, ihr wisst, die Spannung zwischen China und auch Mexiko unter anderem führt dazu, dass es jetzt quasi eine Rolle rückwärts bei Globalisierung gibt, das sogenannte Near- oder auch Friendshoring. Und da ist Mexiko ein ganz, ganz großer Profiteur. Mexiko ist relativ günstig, was die Arbeitskosten angeht. Es hat eine Grenze direkt an die USA, was in dem Kontext natürlich der größte Vorteil ist. Es ist verhältnismäßig stabil auf der politischen Seite und dementsprechend sieht es so aus, als würde Mexiko so ein bisschen ja, die neue Werkbank der USA werden können. Das, was China früher für die Welt war, scheint Mexiko jetzt wirklich für die USA auch zu werden. Und in der Folge haben wir auch einen deutlichen Anstieg bei Direktinvestitionen gesehen. Per Ende Mai lagen die US-Direktinvestitionen in Mexiko bei 26 Milliarden Dollar. Das ist mehr als das Fünffache des Wertes aus dem Gesamtjahr 2021. Und in 23, wie gesagt, das Jahr noch lange nicht rum und wir haben schon das Fünffache. Also da fließt im Augenblick ganz, ganz viel Geld rein. Davon profitiert natürlich auch die mexikanische Wirtschaft. Und Mexiko ist mittlerweile sogar auch der größte Handelspartner der USA und hat damit China dann auch wirklich letzten Endes vom Thron gestoßen. Das Spannende darüber hinaus ist, dass der mexikanische Markt weiter relativ moderat bewertet ist. Wir reden hier beim MSCI Mexiko von einem Kursgewinnverhältnis von irgendwas um die 12. Der Markt handelt damit dann deutlich unterhalb seiner Höchststände aus 2014-15, was die Bewertung angeht. Und auch im Vergleich zu Emerging Markets, zu dem Gesamt-Emerging Markets-Kontext, wirkt Mexiko weiter günstig bewertet. Insofern kann das wirklich nochmal ein interessanter Markt sein, wo wir langfristig strukturelle Wachstumstreiber haben, wo man zu, wie wir finden, durchaus interessanten Kursen einsteigen kann. Worauf man hier ein bisschen achten sollte, ist natürlich, wenn Trump wirklich die Wahl gewinnt oder das so aussieht, wäre wahrscheinlich für den Trade nicht so wirklich gut. Da also ein bisschen drauf achten. Aber ansonsten kann das ganz spannend sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall ja viele erfolgreiche Trades und sage bis zum nächsten Mal.
Vielen lieben Dank, lieber Stefan. Das ist wirklich super spannend. Gerade auch das Thema Mexiko hatte ich so noch nicht auf den Schirm. Ich glaube, ich nehme das mal mit. Wenn ihr möchtet, könnten wir das auch mal für eine Folge im Podcast auch aufnehmen, welche Investmentideen da vielleicht lauern könnten. Gerade wenn Mexiko als Chance hier ernannt wurde, könnte man das durchaus mal mit auf den Schirm nehmen. Ich möchte kurz auf das Thema Apple eingehen. Diese Woche große Schlagzeile, Apple in China unter Druck. Und was genau ist das Thema? Also die KP, sprich die Regierung, möchte, dass die Behörden weiter angewiesen sind, während Besprechungen und ähnliches auf das iPhone zu verzichten. Aus natürlich, ja, naja, aus, ich sag mal, auch Schutzgründen, ja, wahrscheinlich so ein bisschen vorgehalten, weil die KP ja selber weiß, was sie auch auf anderen Smartphones wahrscheinlich machen wollen. Wie auch immer, das muss man natürlich auch mal moralisch immer ein bisschen einschätzen für sich, aber tatsächlich zweifelhaft. Auf der anderen Seite natürlich klar, dass sie sich eher auf die heimischen Produkte konzentrieren wollen und dass natürlich die Behörden und alle diese Unternehmen, wo die KP auch investiert ist, also sprich der Staat investiert ist, die sollen auf die iPhones verzichten. Jetzt wird natürlich kein Chinese sagen, boah, ich will mein iPhone abgeben und da jetzt das nächste Huawei nehmen, sondern hier wird es wahrscheinlich eher zum Zweithandy tendieren, was eben auf der Arbeit dann eher genutzt wird als das iPhone. Wie dem auch sei, es ist natürlich erstmal eine schwache oder schlechte Nachricht für den Apple-Konzern. Wir sehen hier natürlich auch Kursverluste, jetzt den zweiten Tag in Folge. Ich nehme heute zum Donnerstagabend auf. Trotzdem, die Apple-Aktie konnte sich eigentlich von den Hochs wieder ein bisschen erholen. Nächste Woche werden schon die neuen Modelle vorgestellt, die neuen iPhones. Und ich glaube, da wird auch schnell wieder Optimismus herrschen. Natürlich, für das geringe Umsatzwachstum ist Apple natürlich relativ hoch bewertet. Dennoch eigentlich alles halb so wild, wie ich finde. Es ist auch nichts Neues, dass die Behörden in China auf das iPhone verzichten sollten. Das war vorher schon der Fall, wird jetzt eben ein bisschen ausgeweitet. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Chinesen ein Huawei kaufen, obwohl sie wissen, dass da wahrscheinlich hier und da die Regierung viel besser mithören kann als bei den Apple-Produkten. Insofern sollte man das vielleicht nicht ganz so hoch aufhängen, dieses Thema. Insofern für mich als Investierter, Disclaimer-Hinweis, natürlich an dieser Stelle ändert sich hier überhaupt gar nichts am Geschäftsmodell. Ich bin eher noch bullig, einfach schon aufgrund dessen, die Top-Modelle sollen teurer werden. Das wird wieder die Umsätze nach oben treiben, denn die Leute werden nicht auf die neue iPhones verzichten. Und wenn sie die günstigeren nehmen, ist es immer noch relativ teuer für das, was sie können. Das ist auch die keine Frage. Wer einmal in der Apple-Welt drin ist, hat meistens, naja, leichte Trouble zu wechseln. Klar gibt es das auch und ist auch argumentativ machbar, aber glaube nicht, dass es sich, ich sag mal, auf die breite Masse implizieren lässt. Also bin ich positiv darauf. Ich glaube, dass es da hier eher eine kurzfristige Geschichte ist und politische Börsen haben ohnehin auch nur kurze Beine. Außerdem gibt es Nachrichten aus dem Immobiliensektor, und zwar die Vonovia. Die könnte ein Stück seines Portfolios auch veräußern. Und zwar geht es hier um 18.000 Wohnungen in Lübeck und Kiel. Und diese stehen zum Verkauf und eine Private Equity Firma könnte hier der Käufer sein. 18.000 Wohnungen, klingt viel, ist viel. Und diese gehörten 2018 den übernommenen BUWOG. Also die BUWOG ist ein Unternehmen, welches den Bestand 2014 für 900 Millionen Euro gekauft hat. Also 18.000 Wohnungen für 900 Millionen Euro. Und damals hat Vonovia die BUWOG übernommen und jetzt soll Vonovia knapp 3 Milliarden Euro erhalten. Das ist natürlich eine ordentliche Steigerung, kann man durchaus mal machen, nicht schlecht, also gerade aus Investmentsicht für den Zeitraum von knapp 10 Jahren hier eine knappe Verdreifachung des Bestands mitzunehmen, ist schon nicht schlecht. Käufer sollen unter anderem Apollo, S&P-Aufsteiger Blackstone und KKR, hier Dauergast im Podcast, muss man fast schon sagen, in Gesprächen sein. Also einer der dreien scheint hier heißer Anwärter auf 18.000 Wohnungen in Lübeck und Kiel zu sein. Vonovia selbst muss die Kapitalbasis weiter stärken. Sie sind natürlich aufgrund dessen des hohen Immobilienportfolios auch sehr hoch verschuldet. Und durch die höheren steigenden Zinsen müssen sie natürlich auch so ein bisschen ja, ihre Abwertung auch irgendwo wieder mit Kapital stärken in der Bilanz und das machen sie eben, indem sie hier Teilverkäufe vorfinanzieren oder auch vorab geben und das ist auch wichtig. Andere wiederum kommen natürlich hier richtig in Trouble, also richtigen Finanzierungsschwierigkeiten. Das ist ja das ganze Thema bei den Immobilienunternehmen und deswegen auch hier, ich meine, ganz normaler Zug von Vonovia, in dem Fall ja sogar mit ordentlichem Gewinn, das darf man auch nicht vergessen und so werden dann Schulden abgebaut. Ich finde, es ist ein sinnvoller Deal. Die Aktie ist auch positiv unterwegs. Das heißt auch hier, und ich bin investiert, also auch hinter Disclaimer-Hinweis, es ist eine positive Reaktion an der Börse gewesen und man kann ja eigentlich auch nicht wirklich viel sagen, außer Chapeau aus 900 Millionen, 3 Milliarden gemacht. Hut ab, möchte ich auch mal haben. Vielleicht auch auf kleinerer Basis, aber eine Verdreifachung macht auf jeden Fall immer Spaß. Plötzlich wird das IPO-Karussell so richtig aktiv in diesem Jahr. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Wir haben Birkenstock, wir haben Arm, die jetzt bald an die Börse gehen. Und dazu natürlich noch ein paar andere Anwärter. Saudi Aramco soll wohl auch noch einen Teil an die Börse bringen. Das wird auch nochmal sehr spannend. Und nun gibt es ein IPO in Deutschland, welches auch nicht ganz klein ist, und zwar Schott Pharma. Schott Pharma soll noch bis Ende September an die Börse kommen. Sie sind aus Mainz, sind Glasverpackungshersteller mit einer jetzt mittlerweile offiziellen Ankündigung des Börsengangs. Vorher hat man immer gesagt, ja, wir liebäugeln damit, wir möchten an die Börse. Nur wann, war natürlich aufgrund des schwierigen Marktumfeldes immer fraglich. Die Kunden von Schott Pharma sind schon recht bekannt und uns natürlich auch aus dem Thema Covid ein echter Name, BioNTech und Moderna. Die sogenannten Covid-Gewinner sind natürlich hier auch Kunde. Schott verkauft eben diese Premium-Produkte im Höherpreissegment, das heißt die Spritzen und auch die Glasgefäße, womit eben dann auch die Impfstoffe transportiert werden, werden hier als Kunden natürlich genannt. Also, man könnte schon was sagen, Qualitätsspritzen. 4 Milliarden Euro Bewertung, schätzen die Analysten, soll Schott Pharma auf die Börsenwaage bringen. Das Marktumfeld sei weiterhin entscheidend, aber offensichtlich scheint es auch gut genug zu sein, um jetzt eben die offizielle Ankündigung zu bringen, dass man im September an die Börse kommt. Schott Pharma, ich weiß nicht, 4 Milliarden, die Umsätze sind jetzt auch nicht so üppig, dass man sagt, das könnte jetzt halten. Es kommt drauf an, hier würde ich nicht vom IPO aus direkt mitmachen. Ich würde erstmal abwarten, das mir anschauen, wie klassisch bei den IPOs. Hier wird hier und da auch immer mal eine Bewertung abgebaut und das werden wir wahrscheinlich auch bei Schott Pharma sehen, die da sicherlich hier und da etwas nachgeben werden können. Weitere IPOs in Deutschland könnten noch dieses Jahr der Mobilitätsdienstleister DKV sein. Das sind bekannt für die Tankkarten, der ein oder andere kennt es vielleicht. Und Renk, für mich ein komplett neues Unternehmen, habe ich noch nie gehört. Sie sind Getriebehersteller für Panzer. Naja, klar, in welcher Zeit sollte man sonst an die Börse gehen als zu Kriegszeiten? Da ist natürlich die Nachfrage nach solchen Aktien eher höher, tendenziell zumindest. Also auch das natürlich nicht zu unterschätzen. Vielleicht kann man da auch am meisten Geld mit einsammeln. Wir sehen, die Börsenwoche ist eher so ein bisschen rot, egal welchen Indiz wir hernehmen oder welchen Index wir hernehmen oder welche Indizes wir betrachten. Es ist recht rot aktuell an den Börsen und das ist eigentlich historisch, wie es auch schon Stefan sagte und auch Markus Koch schon betont hat in seiner täglichen Kundgabe der Börse, dass es eher ein schwieriger Monat ist in der Statistik. Insofern ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man hier ein bisschen an der Seitenlinie steht und da einfach mal ein wenig beobachtet. Wir haben Feedback bekommen diese Woche. Also nochmal danke natürlich immer, wenn ihr uns schreibt, irgendwelche Fragen habt. Wir sind natürlich gern erreichbar. Aktuell eher ich als Philipp, aber trotzdem sind wir immer erreichbar. Ihr könntet also gerne auf Instagram schreiben oder auch die Kommentare hier direkt unter dem Video. Das sehen wir gerne und können natürlich da auch gerne schnell reagieren. Feedback der Woche, unter anderem, was ist mit Rollins passiert? Ja, Rollins hat erstmal ein paar neue Aktien ausgegeben, zumindest diejenigen, die schon von Investoren besetzt waren. Also es sind jetzt keine direkte Kapitalerhöhung, sondern eher eine neue Platzierung am öffentlichen Markt von einem Investor, der vorher ein gewisses Paket gehalten hatte, und das kommt jetzt auf den Markt mit, weshalb auch hier, naja, der Preis gesunken ist, weil man einen Preis festgelegt hat für $35, deswegen die Aktie unter Druck in dieser Woche mit -8% gestartet und dann doch wieder auf -5% hoch. Ist natürlich positiv, weil man auch sieht, dass man hier, ja, auch wenn man die Chance erkennt, günstiger reinzukommen, und dann ist es für die Aktie natürlich eher treibend, weil Rollins ist ein Dauerläufer und wird es auch wahrscheinlich bleiben. Schädlingsbekämpfung klingt erstmal total langweilig und ist es wahrscheinlich auch und für viele vielleicht auch eklig, aber tolles Investment. Diese Aktie ist ein Dauerläufer, wie gesagt, und auch fundamental auf der Top-Seite, denn es steigen die Umsätze, es steigen die Gewinne. Außerdem muss man auch sagen, sind sie sehr robust und auch krisenunauffällig, denn was würdet ihr tun, wenn eure Wohnung plötzlich von irgendwelchen Ungeziefer heimgesucht wurde? Ja, ihr werdet es, egal in welcher Wirtschaftslage, natürlich wieder irgendwie versuchen zu bereinigen. Und das ist das große Thema. Natürlich noch die ganze Thematik um die Klimaerwärmung, was natürlich Schädlinge zuhauf, auch zugutekommt und dann dementsprechend auch für das Geschäftsmodell von Rollins nicht ganz schlecht ist. Also, gute und spannende Frage, was ist passiert? Das war die Lösung. Und wo habe ich diese Info her? Naja, meistens natürlich, die meisten Infos, die wir überhaupt für unseren Podcast erstellen, sind aus dem, ja, Ad-Hoc-Mitteilungen von Seeking Alpha. Da gibt es natürlich auch nach wie vor Angebote, die ihr hier gerne in den Shownotes wahrnehmen könnt. Genauso wie natürlich die Angebote der Consorsbank. Das hatte ich vorhin noch nicht mit erwähnt. Ich habe einen Top mitgebracht, und zwar ist das T-Mobile US. Und dieses Unternehmen ist ja wirklich rasant gelaufen in den letzten Jahren und jetzt zuletzt erstmal mit einer Stagnation einfach mal ein bisschen, naja, die Seitwärtsphase annehmen und da auch mal laufen lassen. Und Mike Sievert ist der CEO, und der hat die Woche gesprochen und sagte, dass es wohl eine Ausschüttung an die Aktionäre gibt. Hurra, es gibt eine Dividende für T-Mobile US-Aktionäre, und das trotz recht schwierigem Marktumfeld und auch wettbewerbsintensivem Marktumfeld. Und das sagt nicht nur T-Mobile, sondern auch mittlerweile AT&T-CEO und auch Verizon-CEO sagen eben hier, es ist schwieriger, weil der Wettbewerb zunimmt. Aber Mike Sievert von T-Mobile US sagt, wir sind wettbewerbsfähiger und können also hier gut mithalten. Und so liegt es nahe, dass T-Mobile US tatsächlich das bisher bestehende 14 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm, welches ja schon bereits besteht und aktiv ist, um weitere 19 Milliarden Dollar erhöht wird. Das ist natürlich schon ziemlich üppig und zeigt ganz klar, dass die Cashflows hier richtig gut zugenommen haben. Und das ist auch der Grund, der erhöhte Cashflow soll natürlich für die Anleger direkt zurückfließen. Und das ist ja an sich auch positiv. 750 Millionen US-Dollar werden im ersten Dividendenquartal, das ist das Q4 diesen Jahres, an die Beteiligten ausgeschüttet. Heißt auch, dass wir hier eine Dividendenrendite von knapp 1,8% aufs Gesamtjahr sehen. Das sind für 2024 zum Beispiel 3 Milliarden Dollar, die da ausgeschüttet werden sollen. Die Perspektive ist auch schon klar. Das heißt, wenn es nächstes Jahr 3 Milliarden Dollar ausgeschüttet werden, es sollen jährlich etwa 10% Erhöhungen, also Dividendenerhöhungen stattfinden. Also wer hier so ein bisschen auf Zinseszins Lust hat und Dividendenrenditen, die steigen, dann ist das vielleicht eine gute Aussicht. 55% der T-Mobile US hält natürlich die Deutsche Telekom. Also fließen ja schon mal von den 3 Milliarden 1,65 Milliarden Dollar direkt zur Deutschen Telekom als Muttergesellschaft. Und das darf man auch nicht vergessen. Hier sind vor allen Dingen nicht die Kleinanleger die großen Gewinner, sondern natürlich die Deutsche Telekom. Vielleicht auch eine Idee. Ja, also habe ich zumindest so als nächstes, was man natürlich von dieser Nachricht auch halten kann, die Deutsche Telekom mal aufzumachen und zu schauen, Mensch, vielleicht kann man hier vielleicht doch ein bisschen ein Schnäppchen schlagen. Und die Deutsche Telekom hatte ja zuletzt auch ganz schön nachgelassen aufgrund des Thematik, dass Amazon gesagt hat, Mensch, das ist unser Markt hier, Telekom, das können wir auch, haben einen eigenen Tarif und so weiter, ihr habt das mitbekommen. Und dementsprechend die Deutsche Telekom Aktie natürlich von 22,50 mittlerweile schon wieder runter auf 19, beziehungsweise kurz unter 20. Ob das eine Chance ist, ich bin da eher skeptisch, ich bin kein großer Fan dieser Aktie, klar ist die Dividende toll und die Bewertung auch einfach aufgrund dessen, weil natürlich hier nicht wirklich viel Zukunftsmusik eingepreist ist, das ist einfach ein Fakt, aber wer hier lange dabei ist und positiv dasteht, warum nicht? Dividende gern mitnehmen, auch kein Thema. Aktuell ein bisschen schwierig zu kaufen, würde ich noch warten, denn die 19,90, also sprich die 20er-Zone, sollte schon noch überboten werden. Da ist zumindest so ein bisschen das Ausbruchspotenzial da, dann ist auch wieder Platz nach oben, dann sind auch gute 10% mal schnell drin. Natürlich auch mit dem gewissen Dividendenrückraum, den man jetzt durch die T-Mobile US-Tochter hat. Ansonsten kann man auch durchaus mal warten, bis die Aktie noch weiter zurücksetzt. Vielleicht gibt es hier und da ein Schnäppchen. Ich werde mich hier zurückhalten. Ist nicht wirklich das Geschäftsmodell, was ich in meinem Depot abbilden möchte. Aber trotzdem tolle Nachrichten, dass die T-Mobile US-Aktie oder auch das Unternehmen so erfolgreich ist in den USA, dass es eben jetzt schon so weit kommt. Apropos Telekom, das kommt ja noch hinzu, dass sie auch weiterhin noch profitieren werden von einem anderen Deal, der sich diese Woche angekündigt, aber jetzt auch offiziell von SAP auch bekannt gegeben wurde. Man möchte Lean IX übernehmen und da gibt es wohl 1,2 Milliarden Euro, die zur Bewertung dastehen. Die Deutsche Telekom hält 22% am Bonner Startup, welches sich damit beschäftigt, eine Cloud-Plattform zu stellen zur Vermessung der IT-Landschaft seiner Kunden. Also der Gründer sagt dazu veranschaulicht und als Metapher, es ist das Google Maps der IT. Finde ich ziemlich spannend, weil hat den Vorteil, dass die IT-Architektur, diese richtig zu kennen und vor sich zu sehen und dann auch zu optimieren, was natürlich dann die Folge davon ist, ist natürlich ein riesen Mehrwert für die Kunden. Insofern keine schlechte Idee, dieses Unternehmen, und dem muss man ja sagen, mittlerweile ein Einhorn von der Bewertung, auch zu übernehmen. Für SAP wieder eine Erweiterung des Geschäftsmodells und natürlich auch einen Mehrwert für die SAP-Kunden. Lean IX ist auch Leader im Gartner Magic Quadrant 2022. Und das ist so eine Art Adelstitel. Also Gartner gibt dann immer so eine Liste der digitalen Unternehmen raus, die wohl ein USP haben, die sehr, sehr gut sind. Also da geben Experten ihre Einschätzung mit. Und wenn man dort landet in dieser Liste, dann ist das immer was sehr, sehr Positives. Da gibt es doch zahlreiche sehr, sehr starke kleine Unternehmen, gerade aus der Tech-Branche, die da stark auch profitieren von. Tolle Sache natürlich auch für die Telekom, da wie gesagt 22% gehalten, also sind natürlich günstiger eingestiegen und jetzt mit einer Übernahme, die durchaus Geld in die Kassen der Telekom, in den Venture-Fonds mit einspielen. Tolle Sache für das deutsche Unternehmen. Mein Flop der Woche ist die FTC, denn diese bereitet eine Klage vor gegen Amazon. Und auch das eine große Meldung diese Woche. Und warum ist das mein Flop? Nicht, weil ich nur investiert bei Amazon. Klar bin ich da investiert und habe da auch eher Interesse dran, dass es Amazon gut geht, keine Frage. Aber ich finde es einfach ein Flop, weil die Kartellbehörde hier, schon lange, also sprich die FTC-Chefin Lina Khan, hat schon Amazon ewig in dem Visier und freut sich endlich, können sie, also es scheint schon so ein bisschen persönlich zu sein und möchte jetzt natürlich auch hier gegen das Unternehmen vorgehen. Insbesondere geht es hier gegen das Logistikprogramm des Unternehmens und die Preisgestaltung auf den Webseiten von Drittanbietern. Also man soll, und das ist der Vorschlag von der FTC, strukturelle Abhilfemaßnahmen sehen wollen. Also das heißt mit anderen Worten, man soll das Unternehmen zerschlagen und ob das dann besser wird, ich habe da so groß meine Zweifel. Die Aktie reagierte kaum. Es ist bekannt, dass dieses Unternehmen verklagt werden soll von FTC. Das ist auch schon nichts Neues, also wurde schon lange eingepreist und ob eine Zerschlagung wirklich schlecht ist, das führt man erstmal auf einem ganz anderen Blatt. Vor allen Dingen, was es ändern sollte, ist auch die nächste Frage, wenn die Cloud nicht mehr mit dem Handel dabei ist, ne? Also wenn das ganze Retail-Geschäft und auch die Cloud nicht mehr in einem Konzern sein sollten, welchen Einfluss hat das auf das Logistikprogramm des Unternehmens und eine Preisgestaltung auf Webseiten von Drittanbietern? Auch das, also da ist sehr fraglich. Amazons Bewertung basiert grundsätzlich sowieso eher auf der Cloud als auf diesem Retail-Bereich, weil man natürlich damit viel mehr Geld verdient. Wie gesagt, ich bin investiert, ich sehe auch das hier sehr, sehr entspannt und selbst wenn eine Strafe kommt, ich glaube tatsächlich nicht an die Zerschlagung, das sehe ich hier sehr, sehr, sehr weit weg. Insofern bin ich da, wie gesagt, sehr entspannt, halte die Aktie buy and hold seit 2017 und werde diese Aktie auch nicht mehr hergeben. Und wie gesagt, wenn AWS ein eigenes Unternehmen wird, ist das nur noch viel, viel mehr wert und habe ich auch gern Amazon und AWS in einem Depot stehen, auch kein Thema. Sehe ich also, wie gesagt, sehr entspannt und die FTC wurde zuletzt ja auch gerügt, weil sie schon sehr, sehr kritisch und auch sehr schwierig vorgegangen sind im Bereich der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Auch da scheint es hier nicht ganz so zugegangen zu sein, dass man sagen kann, das war alles astrein. Daher, manchmal wird auch einfach heißer gekocht als gegessen. Auch dafür würde ich hier plädieren. Solche Nachrichten allgemein, wenn die reinkommen, das ist vielleicht auch mal so ein Learning, was ich mitgekriegt hatte, als ich relativ früh angefangen hatte. Kleine Geschichte dazu, dass man Sachen gelesen hat und dann gleich reagiert hat. Ne? Also man hat dann verkauft und Anfangszeit hat man das gemacht, aber nicht nervös machen lassen. Die Unternehmen und das ganze Thema ist dann manchmal sehr viel schlimmer in den Medien auch dargestellt, als es am Ende doch noch ist. Also da recht entspannt rangehen, macht man, glaube ich, langfristig nichts falsch, denn am Ende sind die Unternehmen natürlich trotzdem auch clever genug, um da durchzugehen. Eine Nachricht, die uns heute noch erreicht hat, war, dass wohl ein Intel Foundry-Kunde ein sogenannter Wal sein könnte und das sagt die Citibank, also sprich Analysten davon, ein Wal bedeutet natürlich ein großer Auftraggeber und das heißt, also Foundry heißt, sie sind Auftragsfertiger für jemand anderes, sprich zum Beispiel Taiwan Semiconductor schafft es gerade nicht, die Nachfrage zu bedienen. Sie geben einen großen Auftrag an Intel weiter für gewisse Chips und die werden dann eben da produziert. Natürlich toll für Intel, weil großer Auftrag, gut für Taiwan Semiconductor, sie können den Markt besser bedienen und gut für den Kunden, weil am Ende alles erreichbar und vielleicht auch verfügbar. Jetzt ist aber die Frage, wer ist dieser Wal? Also Taiwan Semiconductor, ja, kann sein. Global Foundries, ja, kann sein. Auch Samsung, ja, kann sein. Und da ist noch nichts wirklich klar. Aber man sieht schon an der Aktie, dass sie heute angesprungen ist. Auch im schwachen gesamten Markt, 3% ging es nach oben. Und heute, wie gesagt, der Donnerstagabend, scheint hier also auch gute Nachrichten zu geben an dieser Stelle für Intel. Jetzt wird es spannend, welcher es wirklich sein wird und wie hoch dieser Auftrag ist. Und das können wir hier nochmal beobachten. Ich glaube, da gibt es doch dann spannende News seitens von Intel. Vielleicht klappt der Turnaround ja tatsächlich irgendwann. Bin da zwar noch skeptisch, aber warum nicht? Wenn man da unten eingestiegen ist, dann hat man ja sicherlich auch ein entspanntes Umfeld, was man sich mal ansehen könnte. Des Weiteren möchte ich kurz auf unsere Wikifolio hinweisen. Das Wikifolio läuft nach wie vor ordentlich. Wir sind auch selbst natürlich investiert über die Consorsbank, unseren heutigen Werbepartner. 6.900 Euro sind investiert und wir verfolgen hier eine ganz klare Strategie und möchten da, das Portfolio jetzt seit 2 Monaten auf neue Beine stellen und tatsächlich einfach in bestimmten fundamentalen, aber auch charttechnischen Gegebenheiten so kaufen und auch verkaufen, dass sich hier einen Mehrwert generieren lässt. Wir lassen uns natürlich da auch gern tracken. Das heißt, wer jetzt hier noch nicht überzeugt ist, weil reden kann ja jeder, der schaut natürlich hier gern erstmal zu und beobachtet. Schön erstmal, wie sich das Ganze so entwickelt. Wäre natürlich cool, wenn ihr dem Wikifolio einfach erstmal folgt und das beobachtet, wenn ihr überhaupt Interesse habt. Ne? Weil wenn nicht, gern auch selbst in Aktien investieren. Wir geben ja gerne auch hier die Anleitung, wie man das Ganze macht, die ihr euch hier die eigene Meinung auch bilden könnt. Und das ist ja auch recht wichtig. Ansonsten, wer Lust hat, kann natürlich hier auch einen Teil mit investieren. So, dann habe ich ein paar Ideen mitgebracht und zwar auch welche, die sehr oft aus der Community kommen. Und deswegen möchte ich sie nicht unangesprochen lassen. Heute haben wir mal die Gelegenheit. Eigentlich wollten wir heute so für die Jahresendrallye die nächsten, paar Aktien, wo wir sagen, da wird jetzt noch das letzte Quartal sehr, sehr spannend, aber das werden wir wahrscheinlich verschieben dann einfach auf nächste Woche. Aber heute habe ich trotzdem schon spannende Unternehmen dabei. Wie gesagt, die Community spricht es immer wieder mal an und da gibt es doch interessante und zwar gerade im Solarbereich. Ja, Mensch, Enphase, was haltet ihr davon? Kann man jetzt schon kaufen? Oder SolarEdge, kann man da jetzt einsteigen? Und ich habe es doch immer wieder erwähnt, SolarEdge, Enphase Energy, haltet die Finger still, noch nicht einsteigen. Einfach aufgrund dessen, nach so einem starken Abverkauf, wie wir sie bei beiden Aktien gesehen haben, gibt es weitere Verkäufe. Weil natürlich eine gewisse pessimistische Haltung nach solchen Aussichten, die eben gemacht wurden, das sind eben Aussichten, die jetzt das ganze Quartal eben anhalten. Das heißt, man hat keine guten Aussichten gemacht, aufgrund dessen, dass man aufgrund der hohen Zinserwartungen weniger Investitionen bekommt. Also sprich, wenn jemand weniger Häuser baut, kann natürlich auch weniger Solarpanels drauf, weniger Ausstattung, Batterie und so weiter. Das ist eben hier das Problem, was die beiden Hersteller sagen. Naja, da haben wir auf jeden Fall leichte Bedenken für das kommende Quartal. Insofern pessimistische Aussicht, die Aktien beide unter Druck. Und wenn man sich jetzt mal die Enphase-Aktie anschaut, sieht das super günstig aus. Keine Frage, die Aktie $122 ist heute eine Art Kerze, zum Donnerstag hat sich eine Art Kerze gebildet, weil sie, ja, ich sag mal, zurückgelaufen sind von dieser Unterstützung bei $118, wo sie ganz kurz mit war. Trotzdem heißt es nicht, dass es dort Schluss ist. Die $109 sind durchaus denkbar. Auch da gab es zwischenzeitliche Tiefs, gerade auch Mitte 2021. Dann später 2022 oder Anfang 2022 konnte man da auch nochmal zugreifen. Der Trend ist auch weiterhin intakt. Das heißt, der Abwärtstrend ist intakt. Und das heißt wiederum, es könnten weitere neue Tiefs kommen. Insofern lasst die Finger still, schaut euch das erstmal noch eine Weile an. Ja, und vielleicht müsst ihr etwas teurer zukaufen, vielleicht bei 129, aber dafür müsst ihr jetzt nicht noch ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr warten, könnt das Geld woanders anlegen, wo es, ich sag mal, im Aufwärtstrend schön wachsen kann und nicht irgendwo, wo es einfach Unsicherheiten gibt für das nächste Quartal. Und die nächsten Quartalszahlen von Enphase Energy sind noch eine Weile hin. Ist jetzt nicht so, dass sie nächste Woche stattfinden, insofern es brennt nichts. Also da Finger noch von lassen. Klar, wer jetzt überzeugt ist und auch investiert ist, der bleibt natürlich drin. Das Aufstocken kann man auch jederzeit machen, aber dann wird es halt vielleicht nochmal günstiger und dann könnte man vielleicht noch eine dritte Tranche. Also wenn man das so macht oder per Sparplan, dann ist das natürlich alles kein Thema. Für den Einmalkauf würde ich trotzdem aktuell sagen, bei Enphase Energy Finger weg. Bei SolarEdge ist es, finde ich, sogar noch ein bisschen brenzlicher, weil die Aktie da tatsächlich auch wieder eine Unterstützung gerissen hat, die wichtig war. Die $144 sind sehr wahrscheinlich, dass sie nochmal angelaufen werden und auch die 125 sind nicht undenkbar. Also aufpassen, 125 heißt ja auch nochmal gute $25, $26 je Aktie sind hier noch nach unten möglich. Klar, wenn sich hier ein Boden ausgebildet hat, sieht die Sache ganz anders aus. Die Bewertung bei SolarEdge in meinen Augen sogar recht günstig mittlerweile. Aber das heißt nicht, dass der Markt sofort reagiert und die Gegenbewegung einschlägt, sondern das heißt, dass man hier ja diese Aktie schön auf die Watchlist setzt. Und wenn es Besserungen gibt, kann man dann immer noch zugreifen. Und so sieht es doch schon, ich sag mal, insgesamt auf langfristige Sicht natürlich gut aus, dass man hier eine gute Chance hat, tolle Renditen zu erzielen, wenn man jetzt nicht unbedingt blindwegs einsteigt und da vielleicht das fallende Messer sein eigenes nimmt. Außerdem, sehr oft gefragt, LVMH. Wie schon vorhin erwähnt, ist das Unternehmen aktuell so ein bisschen im Trouble-Modus. Ja, es geht ein bisschen weiter runter. Wir sind nicht mehr die größte in Europa und das tut der Aktie hier erstmal nicht gut. Von den 900 Euro Spitze ging es jetzt runter auf 725 und ja, die $705 sind sehr wahrscheinlich. Das heißt, es sind noch 20 Euro je Aktie, die mit Sicherheit nochmal zurücksetzen. Klar kann das innerhalb eines Tages passieren. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass der gleitende Durchschnitt 50 Tage, den gleitenden Durchschnitt 150 und den gleitenden Durchschnitt 200 Tage noch kreuzen wird, beziehungsweise den einen schon gekreuzt hat. Die 200-Tage-Linie wird also jetzt auch demnächst fällig sein und dann gibt es weitere Abverkäufe und dann kann man sich so langsam mal positionieren. 675 bis 700 Euro sind hier absolut denkbar. Wer da zu früh reingeht, ja, ist ja nicht schlimm, ist ja trotzdem ein tolles Unternehmen und wird auch weiter nachhaltig wachsen. Davon bin ich jetzt stark überzeugt, nach wie vor. Aber wer so ein bisschen mehr auf Feinfühligkeit einsteigen möchte, wie gesagt, 675, warum nicht mal noch ein bisschen abwarten? Die Aktie springt nicht innerhalb von wenigen Tagen zurück auf 900. Das passiert nicht. Insofern haben wir alle die Zeit der Welt. Bei Kering ist die Lage etwas angespannter. Nicht nur, weil sie weniger Marken haben, sondern einfach, weil die Aktie einfach jetzt wieder neue Tiefs erreicht hat. Erstmal innerhalb des kurzfristigen Trends, innerhalb des übergeordneten Seitwärtstrend ist, ist das alles okay und intakt. Hier ist jetzt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Aktie auf 438 Dollar, nee, Euro auch in dem Fall, sind ja Franzosen, zurücksetzen wird. Dort die Unterstützung, die auch schon 2-3 Mal gehalten hat, die kann man durchaus mal überlegen mitzunehmen. Trotzdem aufpassen, wenn es darunter fällt, ist auch da noch weitere oder an weitere Abverkäufe zu denken. Bei 350 Euro ist dann wieder alles offen. Das klingt viel und ist, klingt utopisch, aber es sind weitere 100 Euro, die durchaus denkbar sind. Insofern aufpassen, dass man sich auch hier nicht die Finger verbrennt oder beziehungsweise nur in Tranchen reingehen, um dann eben auch, ja, ja, günstiger zuzukaufen, wenn es denn möglich ist. Denn am Ende sind wir ja eher Sammler. Ja? Wir sammeln Aktien für unsere Altersvorsorge. Wir wollen nicht nur spielen oder irgendwas, sondern tatsächlich auch langfristig halten. Wir gehen also in den Markt, dann, wenn es am besten aussieht und wo es am ja, attraktivsten ist. Und dann sammeln wir uns die Aktien auf, halten die bis zur Rente im besten Falle, wenn sich fundamental und auch im Geschäftsmodell nichts ändert. Wir haben unsere Webseite wieder hingekriegt und das hat einige Stunden und natürlich auch einige Zeit gekostet, aber es hat Spaß gemacht und unsere Webseite ist cleaner denn je. Ihr könnt draufgehen, was könnt ihr sehen? Unser Depot, natürlich unsere Vorstellung, wie unsere Strategie lautet, wie unsere Depots aussehen, wie unsere Dividendeneingänge sind, aber eben auch, wie unser letzter Monat verlaufen ist. Was haben wir neu gekauft und warum? Was haben wir verkauft und warum? Und natürlich auch, welche Dividenden haben wir bekommen, welche persönliche Dividendenrendite wir haben. Auch das natürlich mühevoll errechnet, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Also unter modernvalueinvesting.de ist das alles einsehbar. Wir würden uns freuen über euer Feedback. Wenn euch irgendwas fehlt, gerne natürlich auch uns Bescheid geben. Vielleicht können wir das statistisch oder ja auch informativ natürlich noch weiter und erweitern, dass wir da auch up to date sind und ihr alle eure Fragen beantwortet bekommt. Chancen habe ich noch mitgebracht und zwar 3 Stück. Das könnte analog der Investmentidee der Woche sein. Und zwar Johnson & Johnson dreht an einer wichtigen Stelle im Chart. Wir haben hier die Unterstützung, die ja gestern schon gehalten hat, also Mittwoch schon gehalten hat. Und jetzt hat man hier eigentlich so eine schöne Möglichkeit bei 157 den ja, Turnaround zu sehen. Das kann man sich durchaus mal antun, wenn man diesen Dividendenwert im Depot sehen möchte. Außerdem Maggens auch schön zurückgesetzt, wieder schön auf die alten Hochs, kann man sich also auch durchaus mal überlegen, die Maggens-Position aufzustocken oder auch überhaupt zu ermöglichen, wenn man vom Geschäftsmodell überzeugt ist. Und zu guter Letzt möchte ich darauf aufmerksam machen, weil die Aktie zuletzt ja sehr stark gelaufen ist, und zwar Kencora. Es ist Amerisourcebergen, sie sind Logistiker oder Pharmalogistiker, sprich sie sind dafür verantwortlich, dass die Medikamente von dem ja, großen Lager direkt zu den Apotheken kommen, natürlich nicht so wie ja, Lebensmittel zu den jeweiligen Lebensmitteleinzelhändlern kommen, sondern eben tatsächlich so, dass man sagt, das geht innerhalb von Stunden. Das heißt, die Apotheke braucht was, der Patient braucht was und dann ist es auch recht schnell da. Und dass das Ganze so kritisch auch funktioniert mit diesen wichtigen Stoffen, dafür ist Amerisourcebergen tätig und sie haben sie umbenannt in Kencora. Ein Unternehmen, welches ich selber im Depot habe, was jetzt schön zurückgesetzt ist innerhalb des Aufwärtstrendes, kann man sich also auch gern mal mit auf die Watchlist setzen oder vielleicht auch sogar schon eine Position eröffnen. Wichtig ist mir immer, dass ihr euch eure eigene Meinung bildet, dass ihr euch selber darum kümmert, ob eure Entscheidung richtig sein wird oder nicht. Wenn die Aktie ins Bodenlose fällt, habt ihr natürlich selbst und eigenverantwortlich gehandelt und wir können alle natürlich immer Fehler machen. Natürlich sind wir einfach nur Menschen und keine, ja, Hellseher. Die Glaskugel wurde zumindest noch nicht erfunden, meines Wissens nach. Der Ausblick auf die kommende Woche und dann möchte ich diese Folge hier heute auch schon wieder beenden. Es gibt nicht viele Quartalszahlen nächste Woche. 2 nennenswerte, die ich hier auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Montagabend Oracle, Cloud-Wert, der richtig Spaß macht aktuell. Und Adobe, die ja durchaus von der KI auch sehr stark profitieren. Dividenden gibt es aber ebenfalls nächste Woche und da bin ich auch wieder gespannt. Ich habe übrigens meine erste Pfizer-Dividende bekommen und das fand ich ziemlich spannend, weil Pfizer doch, wie ich finde, eine ordentliche Dividende zahlt und mittlerweile auch mit der persönlichen Dividendenrendite, die sich sehen lassen kann, finde ich gut. Ich überlege da auch nochmal aufzustocken, nicht nur aufgrund der Dividende, sondern weil die Aktie auch weiter gefallen ist. Ist mir jetzt gerade noch so spontan eingefallen. Da kann man auch hier und da ein bisschen, ja, ein paar Schnäppchen machen. Vielleicht die Unterstützung bei 32,80 Dollar sind durchaus noch denkbar und dann kann man hier die Position auch komplett voll machen. Nächste Woche gibt es noch einige Dividenden. Und zwar am Montag gibt es für die Aktionäre von ExxonMobil richtig gut Kohle. Außerdem für Mowi Aktionäre Chevron wird zahlen IBM, also richtige Dickschiffe. Das zweite Mal in Folge wird eine Paycom Software Aktie auch vergütet mit einer Dividende von 0,375 $ je Aktie. Am Dienstag gibt es die Dividende von S&P Global, von 3M, von Kinsale Capital Group. Am Mittwoch gibt es die Dividende von Northrop Grumman. Am Donnerstag Microsoft-Aktionäre werden belohnt, Applied Materials und auch die Home Depot. Am Freitag noch ziemlich viele Dividenden, zum Beispiel von NextEra Energy, Estée Lauder, Cintas, Reckitt, Arthur J. Gallagher, Realty Income, Hershey ist mit dabei, außerdem Barrick, DuPont, Barclays, eBay, Kellogg's, Tyson und so weiter und so fort. Und diese Liste lässt sich an dem Tag wirklich nicht komplett aufzählen, denn dann wäre die Folge doch wieder regulär bei 1,5 Stunden. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche, ein schönes Wochenende, genießt das Wetter. Nächste Woche wieder mit dem lieben Philipp. Ich freue mich bis dahin. Eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.